Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Liptease, präsentiert von Beate Use TV mit eurer Gabi Gold und einem tollen Gast. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich würde in den Spiegel gucken, aber nur mit braunen Haaren, weil vor mir mit schönem braunem Haar sitzt die liebe, liebe Lea. Hi Lea.
Was für ein schönes Kompliment.
Ja, natürlich. Du hast, das ist so lustig. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich habe ein geheimes Talent, mich mit meinen GästInnen abzustimmen, sehr ähnliche oder sehr passende Outfits mit denen anzuhaben. Und als ich gerade die Bürotür aufmachte, stehst du da mit einer Leoprint-Bluse und ich habe hier heute auch Leoprint an. Ich habe mich heute Morgen sogar nochmal umgezogen. Ich hatte das Gefühl, das ist doch heute eher Leoprint für mich. Und jetzt weiß ich warum.
Sehr schön. Ja, ich habe von diesem geheimen Talent von dir schon gehört. Man hört hier Rumors.
Ja, es ist wirklich, wirklich toll. Lea, hi, schön, dass du da bist.
Danke für deine Einladung. Ich finde es so schön, dass es endlich klappt.
Ja, weil wir hatten schon ein paar Pläne, was zusammen zu machen. Mhm. Und dann hat es nicht so wirklich geklappt. Aber darauf können wir vielleicht später nochmal eingehen. Gerne. Magst du dich erstmal vorstellen für unsere ZuhörerInnen?
Ja, mein Name ist Lea Holzfortner. Ich bin klinisches Sexologin und Autorin und Sexcoacher im TV, in meinem Podcast Berlin im Team und eben auch in meiner Praxis hier in Berlin.
Ja, wow, eine Menge.
Ja.
Eine Menge und eine Menge Know-how, glaube ich, bringst du heute mit.
Ich hoffe doch. Das ist so ein bisschen das, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde. So über Sexualität aufklären, über das, was wir über Sexualität eben aber auch wissen, aus der Wissenschaft, aus Studien. Das ist so der Engel, von dem ich komme.
Ja, mega toll. Und wir wollten eigentlich, weil du hast auch selber einen Podcast.
Ja.
Und da wolltest du mich mal einladen.
Da wollte ich dich so gern mal einladen. Aber du bist uncoachbar.
Aber ich bin uncoachbar. Da kannst du dir die Hand geben mit vielen meiner Freundinnen, die lachen jetzt bestimmt gerade. Weil was ist das Konzept von deinem Podcast?
Das ist tatsächlich so ein bisschen speziell, denn ich sexcoache dort live im Studio bekannte Gesichter und die Idee ist wirklich einfach, dass man als Zuhörer, als Zuhörerin mal bei einer echten Sexcoaching-Sitzung dabei sein darf, Mäuschen spielen darf, mitlernen und eben auch mitlachen darf und einfach so ein bisschen dieses Gefühl kriegt, das ist eigentlich total normal, das ist alles total okay und was ich mir so wünsche, was ich so für Vorstellungen habe, wie ich Sex habe, all das ist okay und normal und toll.
Ja. Und dafür hast du gefragt, ob ich da mal am Start wäre und zur Verfügung stehen würde für eine Live-Sex-Coach-Folge sozusagen. Aber ich hatte gar kein Problem.
Genau, das ist besser definiert, als du bist nicht uncoachbar, sondern du hattest einfach kein Thema. Also Coaching, da braucht es ja immer ein Ziel, an dem wir arbeiten wollen. Richtig. Also es ist ja nicht einfach so ein Gespräch unter zwei Expertinnen oder zwei Freundinnen, sondern es ist ja wirklich so, es braucht einfach ein Thema, ein Ziel, wo du hinkommen willst oder vielleicht ein Problem, eine Hürde, über die du hinwegkommen willst in deiner Sexualität. Ja. Und glücklicherweise hast du da einfach kein Thema und bist schon so weit, dass du da gar nicht die Hilfe von einem Sexcoach brauchst. Und deswegen hat das nie geklappt. Und dann haben wir uns jetzt auf der Venus wieder gesehen und du meintest einfach, dann komm doch mal zu mir. Und das ist jetzt ein viel schöneres Setting, was, glaube ich, auch viel besser passt für uns beide.
Ja, das ist perfekt. Und trotzdem steht ja hoffentlich die Einladung weiterhin. Und sollte ich jemals ein Problem entwickeln, weil das kann ja auch zu jedem Zeitpunkt kommen, ne? Nur wenn man jetzt kein Problem hat, heißt das ja nicht, okay, ich bin fertig und ich habe irgendwie meine eigene Weisheit, wie ich funktioniere, mit Löffeln gefressen und bin jetzt perfekt und das wird immer so bleiben. Ich sehe auch noch ganz viele Hürden auch in Bezug auf meine Sexualität bestimmt auch noch auf mich zukommen und so. Und da weiß ich dann, wo ich dann hingehe.
Absolut, da bist du immer herzlich willkommen. Auch natürlich in der Praxis. Also wir wissen es auch. Also sexuelle Problemstellungen werden uns alle irgendwann mal erreichen in unserem Leben, weil sich da so viel ändert. Die Lust, wie viel Lust wir haben, wie viel Lust vielleicht auch die Partner haben, mit denen wir zusammen sind. Fantasien, die vielleicht nicht zusammenpassen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die sich mal in so ein kleines Problemchen wandeln können. Und da ist Sexcoaching tatsächlich auch einfach so ein ganz niedrigschweller Ansatz, wo man sagt, okay, du brauchst jetzt keine Diagnose, kein Hardcore-Trauma, du brauchst nicht irgendwie ein richtig großes Problem, um dir Hilfe holen zu können, sondern du darfst auch mit einem positiven Ziel, du darfst mit einem Wunsch da reinkommen und sagen, hey, ich bräuchte einen Experten, der mir da hilft, da so ein bisschen hinzukommen. Und genau, also sowas darf bei allen einfach vorkommen. Ich sage auch, alle sechs Coaches dürften sich auch einen Sex-Coach suchen und ich schließe mich da überhaupt gar nicht aus. Also nur weil ich da Expertin im sexuelle Problemstellungen lösen bin, heißt es ja auch gar nicht, dass ich nicht auch ab und zu mal selber Themen habe, wo ich mir wünschen würde, ich hätte eine Lea, mit der ich darüber sprechen könnte.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein riesen Punkt. Ganz viele Leute, die ganz gut sind, Leuten auch irgendwie ein offenes Ohr zu bieten oder auch Tipps zu geben, haben halt regelmäßig Probleme in genau diesen Bereichen bei sich selber, weil es so eine riesen Diskrepanz gibt zwischen, ich gucke objektiv, zwar empathisch und mich hineinfühlend, aber ich gucke von außen objektiv auf ein Problem, auf dein Problem, lass es uns zusammen angucken, oder ich stecke halt selber drin. So, und nur weil man das dann gut mit jemandem bearbeiten kann, heißt nicht, dass man das selber bei sich super bearbeiten kann.
Ganz genau.
Und die Erfahrung machst du auch.
Ja, genau wie du das beschreibst. Also es ist ja eher so ein, manchmal sehe ich mich als so eine Mischung aus Strategie-Consultant und irgendwie Cheerleader und Expertin und Coach und alles in einem. Und dafür braucht es andere Skills. Die haben erstmal gar keine Aussage darüber, wie gut ich im Bett bin oder wie gut meine eigenen Fähigkeiten da drin sind.
Ja.
Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied, wie ich Sexcoaching sehe. Ich spreche nie aus meiner eigenen Sexualität. Ich spreche nie darüber, was jetzt bei mir besonders gut oder nicht gut klappt oder was ich für mich herausgefunden habe, das vielleicht einfach spannend wäre.
Ja.
Ich spreche eben über das, was wir wirklich jetzt in den letzten 70 Jahren an Studien, an Erfahrungen einfach gemacht haben, die wirklich auch gut aufgezeichnet sind, wo ich sagen kann, okay, das sind Projekte, die können helfen, das sind Ansätze, die können helfen, darüber spreche ich. Und deswegen ist das so ein bisschen ein anderer Ansatz.
Ja, dass du, also wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir kommt, also wenn ich jetzt zu dir komme mit irgendwie einem Problem, dann erzählst du eher darüber, was halt an Studien, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also ich würde nicht sagen, oh, das Problem kenne ich auch oder oh, das Problem kenne ich nicht, was da bei mir gut funktioniert hat, sondern ich sage dir, okay, wir wissen tatsächlich, dass beispielsweise nur 4-16% der Menschen mit Vulva tatsächlich Orgasmen regelmäßig erleben können durch reine Penetration. Das ist jetzt nicht ein Thema von mir oder ein Thema von dir oder irgendwas, was ich für mich erlebt habe, sondern das ist das, was wir wirklich wissen.
Ja.
Und aus diesem Wissen haben wir natürlich auch viele Programme geschaffen. Und viele Sexologen vor mir und Sexologinnen vor mir haben sich dem Thema schon mal gewidmet und geguckt, wie kann man da unterstützen, was kann man da machen. Und das ist eher so aus der Perspektive, dass ich sprechen möchte, weil es ansonsten halt eine recht kleine Studiengröße ist, nämlich ich bin die einzige Teilnehmerin und das, was für mich funktioniert, funktioniert überhaupt gar nicht für andere Menschen unbedingt. Ja. Und das ist so ein bisschen die Perspektive. Und ich glaube auch, dass es für viele meiner Klienten und Klientinnen sich auch ganz gut und sicher anfühlt, mich da jetzt gar nicht unbedingt als ein auch sexuelles Wesen wahrzunehmen.
Ja, oder Referenz.
Als Referenz wahrzunehmen, sondern wirklich da da auch neutral drüber sprechen zu können. Also ich glaube, dass das auch erst so einen sicheren Raum schaffen kann.
Voll. Ich glaube, das ist damit bietest du einfach was an, was man so im Privatleben eher schwer herstellen kann, weil vielleicht habe ich meine beste Freundin oder eine Freundin, mit der ich eben über so eine Sache reden kann und sie kann sich dazu positionieren. Sie kann mir ja auch diese Tipps geben.
Genau.
Sie kann mir ja sagen so, ey, Gabi, du kannst nicht zum Orgasmus kommen, bei mir hilft der Satisfier total gut oder keine Ahnung was.
Ja.
Das ist was man vielleicht mehr im 1:1 ja besprechen kann, aber was du dann bieten kannst, ist einfach wirklich eine Expertise, weil du unglaublich informiert und aufgeklärt bist zu diesen Studien und so. Und ich kann mir auch vorstellen, es ist ja ein Riesenthema, egal was für ein Problem man hat, was so sich ohnmächtig fühlen lässt, ist ja oft das Gefühl, man ist damit alleine.
Mhm.
Und wenn man denn so von Studien hört, dass du irgendwie sagst, so eine Großzahl der Personen mit Vulva können oder sind erst in dem Alter das erste Mal überhaupt durch Selbstbefriedigung selber gekommen oder hier oder so, dann ist es so, man fühlt sich so gesellschaftlich repräsentiert. Und das kann einen verbinden mit ganz vielen anderen Personen um einen rum und dann fühlt man sich nicht mehr so alleine.
Total.
Ja.
Total. Also ich hätte es nicht schöner formulieren können. Dieses Normalisieren, dieses Erlaubnis geben, in den Kontext setzen, das finde ich auch total wichtig. Und das ist auch immer was ich total merke in meiner Praxis. Also du musst dir das auch wirklich wie ein typisches Therapiesetting vorstellen. Also wir haben da total gemütliche Ohrensessel.
Habe ich gesehen, ich bin auf deine Internetseite gegangen.
Ja, ja. Also es ist überhaupt nicht scary und nee, gar nichts. Also es ist, wir ziehen uns da auch nicht aus, wir fassen uns nicht an. Das ist wirklich ein Setting, einfach um erstmal gemütlich anzukommen. Und das ist wirklich so das Erste, was ich eigentlich mal mache, das so ein bisschen einordnen, die Probleme oder die Wünsche, die die Menschen haben, die zu mir kommen. Und das, ich merke dann immer, wie sich so die Schultern lockern und man so erstmal ausatmen kann und das erstmal so ein bisschen, ja, man sich dann nicht alleine fühlt mit dem Thema.
Ja. Ja. Lea, das war schon eine super, super schöne Einleitung, wo wir jetzt irgendwie schon deep gegangen sind. Ich möchte mit dir jetzt aber mit unserem Sekt anstoßen.
Oh,
der steht hier so sparkling vor uns. Schön, dass du bei mir bist.
Prüstchen. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Es ist Freitag Nachmittag und deswegen trinken wir jetzt Sekt. Aha, da lacht der Tim im Hintergrund, das habe ich doch
sehr
gehört.
Schön.
Ich mag das immer. Ich mag das immer, wenn Tim im Hintergrund Geräusche von sich gibt.
Dass man auch das weiß, dass er da ist.
Naja, und dass er sich unterhalten fühlt.
Das sehr
ist ja
schön.
Oh,
das
besser.
Stimmt, ja.
Ja, da freue ich mich immer. Ja, ich hatte, ich wollte so gerne in deinen Podcast rein und habe wirklich viel überlegt, ob ich nicht irgendwie doch ein Problem habe. Aber genau, deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass es jetzt erstmal das Konzept ist, dass du zu mir kommst. Aber ein Thema, worüber ich jetzt mit dir reden kann, weil jetzt bist du bei mir, haha. Es ist kein Problem, was ich weiterhin habe, aber für mich ein Riesenthema in Beziehungen grundsätzlich und vor allem auch in schon durchgemachten Beziehungen, was auch ein großes Problem in der Beziehung dann gemacht hat, ist eine unterschiedliche Libido von mir und meiner Partnerin.
Ja.
Was, glaube ich, auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass eine Beziehung in meiner Vergangenheit ganz doll zerbrochen ist, in Kombination mit keiner guten Kommunikation und bla bla bla. Aber ich weiß noch, wie ich mich damals unglaublich ratlos und hilflos gefühlt habe und eine Mischung zwischen unter Druck gesetzt und gleichzeitig schuldig und total überfordert. Und ich bin mir super, super sicher und ich weiß ganz, ganz sicher, dass ich damit ja nicht alleine bin und dass es ein ganz, ganz häufiges Thema ist. Würdest du das auch sagen?
Oh ja, total. Ja. Also ich habe auch gerade gedacht, dieses Nicht-Alleine-Sein, das ist genau bei diesem Thema so wichtig. Das ist eigentlich bei fast allen Beziehungen so. Du musst es mal von der Seite betrachten. Libidos, unsere Lust, die verändert sich ja für uns selbst schon mit der Tageszeit, mit den Monaten, mit den Jahren, mit der Art der Beziehung haben, mit dem Stress. Da hat ja so viele Dinge, haben ja Einfluss auf unsere Libido. Von Wohnsituation bis Arbeitsplatz, bis irgendwie Partnersituation, Kinder und alles kann wirklich da auch einen Einfluss drauf haben. Das heißt, die ändert sich für uns alleine schon so stark. Und dass sie dann mit einem Partner oder einer Partnerin in einer Langzeitsituation immer gleich sich entwickelt, ist praktisch eine Unmöglichkeit. Also eigentlich ist es wirklich so, dass dieses Thema unterschiedliche Lust in wirklich praktisch jeder Beziehung irgendwann mal aufkommt. Also es ist absolut nicht etwas, womit du oder womit ihr alleine seid. Das ist was, womit du vielleicht eine der wenigen bist, die sich dem Thema schon mal stellen und irgendwie widmen und überhaupt erkennen, okay, da sehen wir einfach einen Unterschied. Bei anderen endet es dann eher in so, sage ich jetzt mal Ersatzstreitereien. Dann streitet man sich über andere Dinge, weil man irgendwie frustriert ist, dass es zu wenig oder zu oft Sex gibt. Aber das erstmal zu erkennen, ist ja auch ein total wichtiges Element.
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, und da bin ich auch weiterhin relativ ratlos, wie man damit großartig umgehen soll. Also meine Beziehung, in der das so ein Riesenthema war, die ist dann halt geendet, aus unter anderem dem Grund, aber auch aus anderen. Und dann hatte ich, bevor ich meine jetzige Beziehung eingegangen bin mit meiner Partnerin, total Angst, dass sich das wiederholt, weil ich ja gar keine Lösung hatte für das Problem vorher und weil das mit dafür verantwortlich war, dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Ich hatte ja ganz so Angst, dass diese Spannungen wieder entstehen. Und das Tolle ist jetzt aber, das hat so ein bisschen mein Problem gelöst, ist, dass meine Partnerin zuvor in einer gleichen Situation war wie ich. Bedeutet, wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass wir in Beziehungen eher die Position sind, die weniger Lust auf Sex hat. Und dadurch, dass wir einfach irgendwie so ein bisschen in derselben Situation vorher waren, in früheren Beziehungen, haben wir füreinander mehr Verständnis, beziehungsweise ich habe das Gefühl, sie hat mehr Verständnis, weil sie mich da mehr versteht. Und wir sind beide da sehr allergisch auf Druck und machen uns deswegen auch gegenseitig keinen Druck.
Fantastisch.
Und das ist richtig, also ich bin einfach so, so happy, dass es jetzt so ist. Und wir sagen uns auch oft, dass wir richtig, richtig erleichtert sind, dass wir da so einfach auf derselben Wellenlänge sind. Wir können sehr, sehr lange keinen Sex haben. Für uns ist Intimität, wir können auch darüber reden, was Intimität für uns ist, dass es auch nicht nur Sex sein muss. Und können auch darüber reden, wenn wir jetzt auch mal wieder so Sex haben wollen und Lust haben wollen und so. Und das funktioniert alles sehr gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort auf meine Frage quasi ist, such dir wen, der so ähnlich tickt wie du. Das ist bei mir jetzt passiert und das ist natürlich klar, dass es das vielleicht einfacher macht. Aber nicht immer hat man ja so Glück und man kann ja jemanden trotzdem sehr lieben und eine Beziehung haben wollen, aber man tickt im Hinblick auf Libido nicht gleich. Was mache ich denn dann, Lea?
Also ich will erstmal noch ganz kurz sagen, ihr macht das wirklich fantastisch. Also ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ihr vielleicht die gleiche oder ähnliche Anzahl an Sex oder Lust überhaupt verspürt, sondern eben auch, dass ihr darüber sprecht und dass es einfach kein Thema ist, wenn man mal keine Lust hat. Dass es nicht bedeutet, die Beziehung steht jetzt irgendwie auf dem Spiel. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was ganz, ganz viele Menschen machen oder was wir alle irgendwie machen, da nehme ich mich gar nicht aus, dass wir die Anzahl an Sex irgendwie so ein bisschen als KPI, als Maßstab nehmen für die Güte unserer Beziehung.
Ja.
Also je nachdem, wie oft wir Sex haben, da gucken wir drauf und schauen dann, wie gut ist jetzt die Beziehung. Und wenn dann eben das Sex abnimmt oder zunimmt oder sich irgendwie verändert, dann hat es sofort immer existenzielle Ängste, weil das ja die Beziehung dann schlechter macht oder irgendeinen Auswurf auf die Beziehung einfach tatsächlich macht. Und das ist so das Problem. Also dass wir uns eigentlich erstmal wirklich andere Maßstäbe nehmen sollten. Woran wir messen, ist eigentlich gerade alles in Ordnung? Ist unsere Beziehung gut? Ist sie stabil? Fühlen sich alle wohl? Also da ist Sex eigentlich gar nicht so der richtige Maßstab. Und wir tun das aber alle. Wir nehmen uns alle Sex als Maßstab.
Ja.
Und das finde ich so schön, dass ihr das nicht macht.
Ja.
Sondern dass ihr dann Sex habt, wenn ihr Lust habt und dass ihr darüber sprechen könnt, warum vielleicht jetzt auch weniger Lust da ist oder dann auch mal mehr Lust da ist. Und das ist total, also das ist schon mal ein ganz wesentlicher, entscheidender Tipp, den ich dann gerne mitgib. Guck dir mal an, was du als KPI, wenn du das Wort kennst, also
was
dieses
KPI?
Key Performance Indicator, also ein Maßstab eigentlich. Also was nimmst du dir? Weil ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft, ja.
Ach so,
muss man
da,
ja ab und zu mal droppen. Aber Maßstab ist, glaube ich, auch ein gutes Wort. Also dass du dir suchst, an was messe ich oder gucke ich jetzt eigentlich mal, dass unsere Beziehung klappt? Und was könnte das sein außerhalb von Sex?
Ja.
Also ob das Aufmerksamkeiten sind, ob das irgendwie gute Gespräche sind, ob das ein sich wohlfühlen ist, ein Zuhause ankommen Gefühl, was auch immer du da nehmen willst, aber nimm nicht unbedingt Sex, weil das ist kein guter Maßstab. Und das scheint ihr nicht zu machen. Und das ist so der erste große, wichtige Tipp. Und der zweite Tipp ist dann auch immer so ein bisschen, sich einfach über Lust zu informieren. Ich bin ja mal ganz großer Fan von Wissen eigentlich. Und ganz oft haben Menschen das Gefühl, dass sie keine Lust haben, weil sie Lust nicht spontan empfinden.
Das ist bei mir auch.
Und das ist eigentlich auch so ein bisschen was, wo man wirklich mal hingucken muss. Wir wissen nämlich auch, dass es zwei Arten von Lust gibt. Und wie so eine sexuelle Orientierung, eher so auf einem Spektrum. Und das eine ist spontane Lust, also wirklich Lust, ganz spontan aus dem Nichts empfinden zu können. Das andere ist responsives Verlangen, responsive Lust zu sein. Das sind wirklich so Typen wie eine sexuelle Orientierung. Und wenn du eher so zu diesem Typ responsives Verlangen, responsive Lust empfinden. Wenn du da eher dazu gehörst, dann hast du einfach nicht dieses aus dem Nichts Lust auf Sex haben. Und dann musst du vielleicht, und das ist dann einer der Tipps, den ich gern mitgib, wirklich auch Situationen kreieren, in denen du überhaupt Lust haben kannst und dir einfach so ein bisschen Stimuli geben, ob das jetzt ein Film, ein Video, eine Zeit für dich alleine, Soloplay oder was auch immer ist, oder irgendwelche anderen schönen Aktivitäten mit den Partnern, die dich überhaupt erst in die Stimmung versetzen.
Ja.
Und es ist aber total wichtig zu wissen, es gibt da zwei Typen und beide sind total valide.
Ja.
Und das ist halt ganz oft auch in Zweierbeziehungen dann so das Problem. Einer ist spontan, der andere ist responsiv und immer nur der Spontane initiiert oder die Spontane initiiert.
Ja.
Und auch daraus entstehen dann einfach wieder so ein bisschen schwierige Situationen, dass sich der immer initiiert, dann nicht so gesehen, geliebt fühlt und die Person, die dann immer nur reagiert oder nur responsiv dann eben auch das Gefühl hat, okay, ich fühle mich schuldig, wie du das vorhin beschrieben hast, ich habe zu wenig Lust, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also auch da sind total schwierige Prozesse dann einfach, die sich da ergeben können. Und Das ist so das Zweite, wirklich erstmal verstehen, wie entsteht Lust eigentlich und welcher Typ bin ich? Mhm. Wenn ich jetzt einfach mal fragen darf, wie hört sich das für dich an? Bist du so Typ spontan Lust oder bist du eher so, dass du sagst, nee, eigentlich, ich brauche irgendwie so einen Input, ich brauche irgendwas, damit ich Lust bekomme?
Ja, ich brauche total was. Ja. Ich bin total reaktiv oder responsiv. Mhm. Das ist also, genau, als du das schon gesagt hast, ich habe da auch schon mal früher mit Leuten drüber geredet. Ja. Auch, also das ist, ich bin in einem Freundeskreis, der auch sehr sex-open ist, mhm, und wir können sehr gut über sexuelle Themen und so reden. Mhm. Und das ist mir schon oft aufgefallen. Also meine Freundinnen irgendwie sagen, oh, ich bin jetzt so horny. Mhm. So, aber so ohne, genau, ohne Impuls von außen.
Mhm. Ja, ja.
Und ich bin so, echt? Ich bin nie mit mir alleine zu Hause und denke mir so, ich hätte jetzt gerne Sex. Und dann werde ich oft gefragt, aber du masturbierst doch. Ich so, ja, aber weil ich Zeit habe und weil mir langweilig ist und weil ich weiß, dass sich das gut anfühlt.
Aha. Ja.
Ich weiß einfach, dass sich das gut anfühlt. Genau. Aber ich habe gerade nicht Lust auf Sex. Und wenn ich auch masturbiere, ich denke auch sehr selten an Sex. Ich denke oft so, dass ich über so eine Blumenwiese renne und so frei bin. Das klingt so blöd.
Das ist so dein Masturbationsthema, was dich irgendwie.
Also daran habe ich schon am meisten gedacht, wenn ich masturbiert habe, weil mich das so durchatmen lässt. Das ist so maximale Entspannung. Deswegen, ich kann mir auch Podcast anmachen, keinen sexuellen Podcast, einfach so, oder so ein nerdy Podcast.
Ja.
Das Podcast-UFO oder irgendwie Talk ohne Gast, so, keine Ahnung. Ja. So einfach so Laber-Podcast. Ja. Weil es ist für mich, Masturbieren ist nicht unbedingt sexuell. Ich weiß auch nicht, aber das ist für mich eine Körpererfahrung und das ist für mich nicht eine Geilheitserfahrung, die ich mit einem Partner hätte.
Ich würde auch noch eine Sache mit reinwerfen, es hat halt auch nicht diesen Leistungsgedanken, den jetzt partnerschaftliche Sexualität hat, weil dieses Freisein, dieses Masturbieren, für dich so dieses Gefühl damit zu verknüpfen, ist ja wirklich so, du magst einfach nur entspannen, du magst jetzt diesen Hormoncocktail bekommen, der irgendwie von einem Orgasmus kommt, du magst dieses Gefühl, Kribbeln auf der Haut, was auch immer, du magst das. Wenn du jetzt aber stattdessen dir Sex vorstellst, dann bedeutet das ja irgendwie, okay, man muss jetzt in einer bestimmten Art und Weise aussehen, man muss sich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, man muss irgendwie dafür sorgen, dass der andere dann oder die andere dann irgendwie auch Lust empfindet. Es wird auch irgendwie gemessen, ob da jetzt alle dann genau an der richtigen Stelle oder überhaupt Orgasmen erleben. Also da ist ja total viel Druck und gerade wenn du so eine Beziehung auch erlebt hast, wo dieses Thema, oh Gott, ich habe irgendwie zu wenig Lust, wo das wirklich ein Problem war, kommt ja das noch heftiger auch einfach raus, dass du da so ein bisschen das Gefühl hast, ich sollte jetzt eigentlich schon wieder, dann macht es großen Sinn, dass du da keinen Bock auf Sex hast, sondern einfach auf Solo-Play, weil das diese schönen Vorteile von Sexualität eben rausnimmt aus diesem Leistungsgedanken.
Ja, voll. Ja, das ist es so. Ich glaube auch, dass ich, also mich entspannt das total. Also ich bin immer so, wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann habe ich, also wenn es wirklich klickt mit der Person, dann haben wir 24/7 Sex. So die erste Zeit, also es geht nicht mehr, das ist, wir kommen zu allem zu spät und das ist so, und ich liebe diese Zeit so, weil die ist so kopflos und die ist so toll. Und dann, es kann nur weniger werden, es geht gar nicht anders, es kann nur weniger werden und ich hatte immer schon dann Angst vor diesem Übergang, ne, weil wie gehen beide damit um, ist es irgendwie, fühlt es sich nach einer Ablehnung an, man macht sich Sorgen, so, bin ich nicht mehr attraktiv oder denkt meine Partnerin jetzt, sie ist nicht mehr attraktiv für mich oder so, aber es muss sich zwangsläufig verändern. Ja. Wir können nicht,
so kann man nicht überleben. Diese Energie haben wir alle.
Wir müssen auch schlafen und essen und soziale Kontakte pflegen.
Ganz genau. Es stimmt auch. Also es stimmt auch. Und dieser Verliebtheitscocktail, den man im Kopf hat, der erinnert ja sehr stark tatsächlich auch an einen Drogenzustand. Ja. Also auch das würde unser Körper einfach nicht aushalten über ganz, 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 ganz lange Zeit. Im besten Fall verändert sich dann dieses Verliebtsein und diese ganzen Sparkles in eben was anderes, in Liebe, in Verbundenheit, in irgendwie ein schönes Zuhausegefühl und all das.
Ja, richtig. Und dann nimmt halt dieses ich will jetzt vögeln halt ab. So.
Kann abnehmen, ja. Es gibt aber auch andere Paare, wo sie sagen, wir setzen das bewusst als Priorität eben wieder auf die Agenda und setzen uns Räume. Also wir packen uns wirklich Donnerstagabend einen Sextermin in den Kalender, weil uns das wichtig ist.
Das klingt so schlimm für mich. Aber ich weiß, dass es funktionieren kann, aber ich glaube, ich habe da voll Angst vor, dass es so...
Also es ist auch so eine, es ist so eine Entscheidung, wirklich zu sagen, uns ist Sex wichtig. Wir wollen gemeinsamen Sex haben, wir wollen mehr gemeinsam.
Ja, ich will es auch eigentlich, habe ich das Gefühl. Ich will es wollen.
Du willst es wollen, aber wenn du responsiver Typ bist, dann wird das Wollen nicht von alleine kommen. Das genau. ist der Punkt. Das wird dann einfach nicht kommen. Das wird nicht mehr so sein wie in diesem Verliebtheitszustand, wo das alles von alleine klappt, sondern das ist wirklich was, was man manchmal banal gesagt einfach in den Kalender packen muss.
Ja.
Was ich vorhin noch sagen wollte, weil du so gesagt hast, Masturbation ist, ist manchmal einfacher. Das ist ja wirklich was ganz viele immer wieder berichten. Also das ist auch total normal aus den ganz, ganz klaren Gründen, die wir vorhin auch ausgeführt haben. Deswegen ist es manchmal auch so schön zu sagen, okay, vielleicht ist man einfach nur dabei, wenn der Partner, der in dem Moment dann einfach mal mehr Lust empfindet, masturbiert. Also gemeinsam entweder zu masturbieren, wirklich gleichzeitig,
das
alle
haben
Partner
wir auch schon
masturbieren.
Gemacht,
ja,
tatsächlich.
Das nimmt so ein bisschen, hat es den Druck rausgenommen oder warum war das in dem Moment?
Ja, es nimmt den Druck raus. Es ist auch irgendwie schön. Also es ist auch so, also dass ich meine Partnerin erleben darf, wie sie halt masturbiert. Also es verbindet mich auch so zu ihr, weil das ist eine große Vertrauenssache.
Sehr intim auch, ja.
Ja, es ist genau, es ist so neu intim irgendwie. Mhm. Und auch wenn ich das mache vor ihr oder neben ihr und sie liest irgendwie oder so, ist das, meistens bekommen wir dann Lust und dann endet es doch im Zweifel.
Zum Beispiel, ja.
Aber gar nicht, aber es muss halt auch genau
es
gar
muss
nicht so
genau.
sein. Ja.
Und es darf diesen Druck rausnehmen, dass derjenige, der dann mehr Lust empfindet oder in dem Moment Lust empfindet, dass der sich diese Lust auch einfach nehmen darf.
Ja.
In Form von Masturbation, aber man liegt halt im Arm oder man liegt nebeneinander oder wie auch immer. Man lässt den anderen teilhaben. Man lässt die andere teilhaben an eurer gemeinsamen Sexualität. Ja. Und das ist das Schöne, weil Sex ist eben nicht nur Penetration oder irgendein klassisches Skript, sondern es darf eben auch einfach Masturbation sein. Es darf auch gemeinsame Masturbation sein. Und allein damit nimmt man auch wieder so ein bisschen Druck raus aus diesem Thema, okay, wir müssen auch noch gleichzeitig beide irgendwie Lust finden und einen Termin finden, wo das alles passt. Und es darf sich auch mal so ergeben. Und das finde ich eigentlich, finde ich ganz schön, wenn man auch dieses, es muss immer für beide perfekter Zeitpunkt da sein und beide müssen jetzt Lust und Spontanlust haben, sondern zu einem, es darf auch mal eine Runde für dich sein. Darf mal eine Runde für mich sein und die oder der andere ist dabei.
Ja. Ja, du darfst neben mir sexuell sein und in deinem sexuellen Selbst und so.
Ja.
Du darfst mich halt nur nicht dazu bringen wollen, weil das ist halt, das finde ich halt auch maximal unsexy, wenn du mich jetzt brauchst, um befriedigt zu sein. Also wenn ich das dann irgendwie merke, du bist jetzt darauf angewiesen, dass ich mitmache, ist das schon der erste Turn-off. Also es ist halt einfach nicht kein sexy Verhalten. Mhm. So.
Was löst es bei dir aus?
Wenn ich das merke, dass man mich jetzt
dass
braucht.
Dass man dich braucht.
Ich finde es unsexy. Mhm. Also das turnt mich off. Es ist für mich nicht, es ist so dependent. Also die Person, so, die hängt so jetzt von mir ab und dann mache ich irgendwie zu. Ich glaube, das ist halt auch so, ich muss halt frei sein. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch, was halt auch dafür spricht, dass ich so gut komme, wenn ich mich rennt über eine Blumenwiese frei fühle.
Das ist schön, ja.
Und so muss ich das Gefühl haben, muss ich in jedem Moment einfach frei sein dürfen, indem ich mit meiner Partnerin bin und dann mich irgendwie frei dafür entscheide. Und genau, und wenn ich sage nein, dass sie dann vielleicht sagen kann, ach schade, aber mit so einer Leichtigkeit, ach schade.
Ja.
So, und nicht mit so einer Schmollmundigkeit und dann irgendwie so, und dann denke ich mir so, aber also das ist jetzt echt nicht geil. So.
Ja, vor allem, du bist ja auch nicht verantwortlich für die Orgasmen oder die Lust deiner Partner. Das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Also das ist, jeder ist da auch selbst verantwortlich. Auch dafür, du kannst nicht jemandem einen Orgasmus geben oder Lust geben, sondern du kannst eben lernen, dass du selbst weißt, was du brauchst, welche Berührung, welche Stimulation, welche Fantasie, ob es über Blumenwiese rennen oder was auch immer ist. Und dann dir das holen, sage ich jetzt mal, und dann wirklich das wie einen Reflex zulassen.
Ja.
Also du bist selber verantwortlich für deine Orgasmen und eben nicht mitverantwortlich für die von Partnern.
Ja. Und das Problem ist dann irgendwie auch, dass das so weitreichende Folgen haben kann oder hatte. Also nicht nur, dass man in dem Moment dann einfach eine Ablehnung quasi aussprechen muss in Form eines Neins oder in Form von einem körperlich verbalisierten, wie auch immer, Nein. Dass ich ja, was man ja eh schon irgendwie nicht machen will, aber wo man dann das einfach machen muss, wenn man keine Lust hat, ist ganz wichtig. Aber dass es dann zum Teil auch so Folgen hat, wenn das ein paar Mal passiert, dass die Person sich nicht mehr sexy fühlt für mich. wo dann nochmal eine neue Verantwortung auf mich kommt, wo ich mir so denke, du bist unglaublich sexy für mich und ich zeig dir das gerne auf so viele verschiedene Arten und Weisen, aber nicht dadurch, dass ich Sex mit dir habe. Und wenn du mich jetzt auch noch dafür verantwortlich machst, nicht nur, dass ich dir jetzt gerade, dass ich mit dir nicht intim werden kann, sondern wenn ich jetzt auch noch dafür verantwortlich bin, dass du dich in meiner Gegenwart nicht mehr sexy fühlst und nicht mehr sexy wahrgenommen von deiner Partnerin, dann ist das auch noch so eine allgegenwärtiges Gefühl, was nicht nur im Bett, wenn wir intim werden wollen, ein Problem ist, sondern im Alltag. Und dann kommt so eine unglaubliche Schwere hinzu. Und dann war einfach, also ich war die ganze Zeit nur noch angespannt. Und das war so, und ich war so traurig, weil ich habe die Frau so geliebt. Und das ist echt schmerzhaft gewesen. So, weil ich, das ist so eine Schwere und du weißt nicht richtig, wo du ansetzen sollst. Und also es kann ein paar krass belasten und da gehen auch safe Beziehungen dran kaputt.
Total, Vor allem, wenn man sich mit dem Thema einfach nicht auseinandersetzt und erstmal nur denkt, okay, jetzt liegt es an mir, jetzt bin ich nicht mehr schön genug, jetzt bin ich nicht mehr sexy genug. Also es hat ja auch was mit dem eigenen Selbstwert, mit dem eigenen Selbstbild zu tun, aber damit hat das ganz, ganz viel zu tun, viel mehr, als du das als Partner oder Partnerin beeinflussen kannst. Aber solche Erlebnisse prägen halt auch. Also das finde ich auch immer so spannend, dass halt auch die vorherigen Partnerschaften uns natürlich total prägen und das, was wir da erlebt haben. Und nicht nur wir, sondern eben auch unser Körper halt total lernt. Und wenn der Körper ständig lernt, oh Gott, Berührung, Streicheln führt eigentlich zu was richtig Negativem, nämlich ich habe irgendwie ein Schuldgefühl, ich fühle mich irgendwie, keine Ahnung, minderwertig, ich fühle mich irgendwie abgelehnt oder was auch immer es ist. Und eben nicht zu dem schönen Cocktail und zu all den tollen Belohnungen, die die Natur für Sexualität und für Orgasmen vorgesehen hat. Dann lernt das der Körper, dann hast du halt auch immer weniger Lust, weil du dieses Gefühl einfach nicht mehr positiv verknüpfst. Also das ist tatsächlich, wir wissen auch, je öfter du zu schlechtem Sex Ja sagst und ihn dann trotzdem hast und je öfter du schlechte Erlebnisse in der Sexualität hast, desto weniger Lust hast du.
Ja.
Also es ist total wichtig, da auf sich zu hören im Sinne von allen und im Sinne auch von dir und zu sagen, okay, nee, wir haben Sex, wenn ich wirklich Lust drauf habe und wir haben den Sex, auf den ich wirklich Lust drauf habe.
Ja, richtig, weil was du auch gerade gesagt hast mit diesem körperlichen... Mit dieser Erinnerung, die man dann irgendwie schafft an irgendwas Negatives. Das Ding ist, dass ich dann auch aufhöre, obwohl ich liebe zum Beispiel Küssen, aber ich höre dann auch auf, meine Partnerin leidenschaftlich zu küssen. Also ein Knutscher auf dem Mund ist okay, aber weil ich natürlich Angst habe mit allem, was ich irgendwie sexuell Signale sende, dass das gleich bedeutet, okay, guck mal, jetzt kann ich dir endlich dieses tolle Geschenk machen, du darfst endlich mit mir schlafen und dann kann ich nicht mal mehr ordentlich küssen, wie ich das mag. Bei mir ist es auch so, die Schritte führen dann halt auch erstmal dahin, also zum Sex. Ich habe nie so Lust, okay, jetzt habe ich Lust auf Sex, sondern ich habe erstmal Lust auf Körpernähe. Ja. Dann habe ich irgendwie Lust auf, weiß ich nicht, meinen Partnerin zu riechen und dann zu küssen und dann mehr zu küssen, dann anzufassen. Also das geht so trepp, immer weiter hoch. Aber wenn ich... Und dann versuche ich schon, den ersten Schritt zu unterbinden, was so schade ist, weil ich will das ja haben. Ich will nur nicht ein Versprechen machen, was ich am Ende nicht halten kann. Und dann ist schon wieder die Enttäuschung da.
Und das ist so schade, dann findet überhaupt gar keine Berührung mehr statt. Dann findet gar keine, also selbst so in der Küche, wenn man irgendwie aneinander vorbeigeht. Ich höre das so oft dann von Paaren in der Praxis auch so. Dann traue ich mich schon gar nicht mehr irgendwie streicheln oder umarmen, weil ich habe so das Gefühl, jedes Mal, genau wie du das beschrieben hast, jedes Mal, wenn ich nur eine kleine Art von Berührung gebe, dann ist sofort dieses, okay, haben wir jetzt Sex wieder. Da.
Ja.
Und das ist auch so ein Kreislauf, den man durchbrechen muss. Das ist auch wirklich sowas, was wir im Sexcoaching ganz, ganz oft machen, zu gucken, wie können wir Berührung wieder reinbringen in euer Leben, die jetzt vielleicht auch absichtslos ist.
Ja.
Die ohne mit der Aussicht auf Sex sozusagen geschehen darf.
Ja.
Also das ist auch total wichtig, weil man sich ja sonst total voneinander entfernt und diese schöne Nähe und all das auch gar nicht mehr erleben kann.
Ja, und das kann ich in meiner aktuellen Beziehung, das können wir können total hardcore rummachen. Und ich bin einfach so dankbar, wir sind in diesem Hinblick einfach so geil gleichgeschaltet.
Das ist schön.
Dass wir so ein bisschen auch so nonverbal dann auch wissen, wenn dann auch wieder irgendwie, wenn das reicht dann. Und wir können, was wir auch einfach lieben, ist einfach nackt aufeinander liegen. Wie schön ist es einfach so nackt den Körper spüren.
Aber
so,
die und das Frage können wir ist,
total machen, ohne dass es zu irgendwas führen muss.
Aber warum ist das nicht Sex? Warum ist das? Also das ist jetzt so meine Frage, weil dann würde ich sagen, dann habt ihr doch eigentlich ganz oft Lust aufeinander und dann habt ihr ganz oft Lust auf sexuelle Gefühle, Sex eigentlich. Es ist halt jetzt vielleicht keine Hardcore-Penetration oder irgendwas, ja, die dann jetzt da stattfindet. Aber warum ist das nicht,
ja, das
warum
ist schade, das nicht ne? Sex? Ja, das ist eine gute Frage. Wo fängt Sex an und wo hört er auf? Ja. Das finde ich auch. Das habe ich mich auch in den Jahren immer mehr gefragt. Ja. Weil das ist so, ich glaube, ich war ja früher sehr viel mit Männern in Beziehungen. Und da ist es halt leider so, dass wenn du in einer Beziehung eine Vulva und einen Penis hast, dann ist Penetration Sex so. Da wird sich nicht viel mit anderen Sachen beschäftigt. Und hast du zwei Vulven in einer Beziehung, musst du dich zwangsläufig mit anderen Sachen unter Umständen beschäftigen. Und dann hat es für mich aber halt auch genau dahin irgendwie geführt, dass man dann zwangsläufig darüber anfängt nachzudenken, ja, aber wo fängt denn jetzt Sex an, wenn wir uns jetzt lecken oder so. Also Oralsex hatte ich auch mit meinem Partner und mit meinen männlichen. Aber es war nie so ein Bestandteil, wie wenn ich mit jemandem mit einer Vulva in einer Beziehung war. So. Und ist Oralsex sehr Sex. Also für mich fängt Sex auch schon relativ in Anführungszeichen früh an. Deswegen weiß ich, was du meinst mit warum, wenn wir nackt aufeinander liegen und ich den Oberschenkel zwischen meinen Beinen spüre, so unglaublich geil.
Ja.
Müssen wir jetzt immer schwitzen bis zum geht nicht mehr und schreien bis zum geht nicht mehr?
Genau.
Kann es nicht auch ruhig sein und ohne Bewegung?
Ja, zum Beispiel, es darf auch ohne Orgasmus sein. Also Sex wird ja nicht davon definiert, dass es einen Orgasmus gibt. Sex wird nicht von Penetration definiert. Sex wird von euch zwei definiert in dem Sinne.
Das ist schön.
Also und ich finde, das, was du beschreibst, ist Sex. Also wir in der Sexologie sagen ja wirklich, jede Aktivität, die dir sexuelle Lust bereitet, ist Sex.
Schön, ja.
Also alle. Da gibt es keine Definition von, da ist aufeinanderliegen, auch im Ruhezustand, ist natürlich trotzdem Sex.
Und was ist sexuelle Lust? Wie würden wir das bezahlen? Also, wie würden wir das beschreiben?
Sexuelle Lust ist halt dieses sexuelle Gefühl, das du spürst. Also, es ist jetzt schwer zu beschreiben, weil das natürlich viele Menschen auch wieder anders erleben. Aber, sag ich mal, ist jetzt nicht eine Lust auf einen Kuchen, weil ich gerade die Kuchenstückchen hier sehe, oder Lust auf einen Film, sondern es ist schon dieses Kribbeln und diese Lust. Ja. Ist aber auch schwer zu definieren, tatsächlich. Also, wir haben auch immer wieder Probleme, sogar sowas wie einen Orgasmus zu definieren. Also selbst da haben wir noch nicht eine einheitliche Definition irgendwie gefunden. Also deswegen gerade auch Lust zu definieren, ist nochmal schwieriger.
Ja.
Aber der Punkt ist wirklich, all das, was ihr macht, darf Sex sein. Und auch wenn man da das wieder so ein bisschen rausnimmt, diesen Druck, dass es jetzt nicht der richtige Sex ist, den wir doch aber eigentlich haben sollten, dann...
das ist nicht schön.
Ja.
Ja, sorry. Ja, dann kann
ich. Bin ich total bei dir, ja. Und ich kenne das auch. Also ich bin selbst auch bisexuell und es ist natürlich ein anderes Setup. Und ich finde das schon immer schön, dass man in queerem Sex sich mehr von einem vorgegebenen Skript einfach lösen muss, weil es das gar nicht so gibt. Und man den Vorteil gegenüber heterosexuellem Sex hat, dass man sich einfach mal Gedanken machen muss, auf was habe ich eigentlich Lust? Also was ist für uns Sex? Wie wollen wir das machen? Und da einfach so ein bisschen drüber nachdenken muss.
Ja.
Was viele heterosexuelle Paare halt einfach nicht tun, weil sie es nicht müssen.
Ja.
Und dann enden sie in so einem, ich nenne das immer gern, Sex des kleinsten gemeinsamen Nenners. Also so ein Sex, auf den man sich einigt, der jetzt irgendwie für beide okay ist, jetzt nicht wunderbar, kein Feuerwerk auslöst, aber auch nicht irgendwie Kommunikation verlangt oder irgendwie mal ein Austauschen über Wünsche. Und das macht man dann jahrelang. Und das finde ich schon schön an queerem Sex, dass man, dass man mehr in diesen Austausch tatsächlich gehen muss, einfach weil es nicht das eine große Skript gibt, das uns in Pornos, Märchen, Büchern, Songs überall immer wieder erzählt wird.
Lea, apropos Pornos, danke, dass du es ansprichst. Weil das war eigentlich was mir gleich am Anfang kam, wo ich mir denke, jetzt haben wir hier schon mal einen Sexcoach sitzen.
Ja.
Und jetzt müssen wir dich doch mal fragen, wie gefährlich und wie schädlich sind Pornos für unsere Sexualität? Ist es schlimm? Ist es so schlimm, wie alle sagen?
Also ich finde Pornos tatsächlich auch sehr gut. Ich empfehle tatsächlich in der Praxis, wie viele andere SexologInnen übrigens auch, Pornos tatsächlich gerne im Coaching. Einfach für die Menschen, die sagen, okay, ich weiß noch gar nicht, was mich eigentlich antönt. Ich weiß gar nicht, was mir Lust bereitet. Ich habe ein Problem, mich in einen Zustand von Lust zu versetzen. Denn da sind Pornos ja fantastisch für diesen Zweck, für den sie geschaffen wurden. Also Erregung halten, bekommen, hochhalten, steigern. Dafür sind Pornos fantastisch. Wofür sie halt nicht gemacht sind, ist halt Sexualaufklärung oder lernen, was guter Sex ist. Das kannst du halt im Pornos nicht machen. Also ich kenne eine Kollegin von mir, deren Spruch, glaube ich mal, sie hat das so gemeint, das ist so, wie wenn du beim Formel-1-Schauen Autofahren lernen möchtest. Das funktioniert nicht.
Ja.
Also das funktioniert, aber das ist ganz anderes Setup. Das sind Profis, da ist ein ganzes Team drumherum.
Ja.
Es soll auch Show und Spaß machen. Das ist eben nicht das, was was echter Sex oder was echtes Autofahren ist. Und ja. Deswegen, wenn Pornos ethisch produziert sind, dann finde ich die tatsächlich auch sehr, 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 sehr gut und können helfen. Schwierig wird es halt, wenn man in einer gewissen Art und Weise also ein bisschen reingesogen wird und irgendeine Art von Abhängigkeit entwickelt, dass halt Sexualität ohne Pornos, ohne Pornoschauen gar nicht mehr funktionieren kann. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, so die Arbeit, die Madita und Madita Oemming und so weiter machen, die wirklich aufklären und auch so ein bisschen, sie hat ja diesen Pornoführerschein auch gemacht, das finde ich einen total tollen Ansatz. Hat einfach, genauso wie Medienkompetenz, ist ja auch so eine Pornokompetenz einfach aufzubauen, zu sagen, okay, das Material ist sowieso da, jeder schaut es irgendwie an, aber wie können wir damit umgehen, dass wir das positiv für uns nutzen können und dass es sozusagen nicht in diese in eine negative Richtung driftet, dass wir da irgendwie eine Abhängigkeit entwickeln oder einfach völlig unrealistische Vorstellungen davon, was Sex eigentlich ist und dann einfach, das Problem ist ja dann, dass wir dann einfach Sexualität nicht mehr genießen können. Mhm. Und deswegen, ja, das ist so Pornos an sich eigentlich sehr gut, grundsätzlich erstmal nicht schlecht, aber es braucht halt auch Kompetenz.
Ja, und das und auch eine Transparenz da auch und auch eine Offenheit von der Gesellschaft aus, darüber auch mehr reden zu dürfen. Weil genau, du kannst ja nicht irgendwie erwarten, dass Leute eine Kompetenz in irgendwie was, was entwickeln, was du nicht besprichst. Oder was du in eine Schublade irgendwie packst und dann die Schublade zulässt und so.
Absolut.
Und da den Porno zu blamen und zu beschuldigen jetzt, das kommt ja aus der falschen Richtung. Also wir sind ja einfach nur nicht offen genug für dieses Medium offensichtlich als Gesellschaft. Und dadurch haben Leute das Gefühl, das irgendwie im stillen Kämmerlein zu machen und dann auch nicht darüber reden zu können, wenn sie irgendwie so denken, ich glaube, ich brauche es gerade zu doll.
Ja.
So, wäre schön, wenn man das einfach sagen könnte.
Ja.
So. Also es ist so, man kann ja auch zu allem eine Abhängigkeit entwickeln. Das ist ja auch ganz wichtig. Also alles, was sich irgendwie gut anfühlt.
Genau.
Das habe ich mal, ich habe eine Zeit lang ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Und da habe ich, hat mir Freundin mir CBD empfohlen. Mhm. Was halt,
das eine durch das andere ersetzen, wie war das die Strategie.
aber CBD ist halt, es ist nicht Marihuana-Gras mit dem THC drin, sondern es hat nur den entspannenden Faktor. Und das hat bei mir tatsächlich irgendwie echt cool geholfen, weil ich so, was mir auch denn eine Menge darüber gesagt hat, warum ich so viel zu trinken scheine, weil ich offensichtlich nicht entspannt genug bin.
Ja, oder den Zustand von Entspannung suchst, weil der nie da ist.
Ja, und dieses CBD, das hat mir dann ganz cool geholfen. Ja. Ich habe Alkohol tatsächlich vergessen. Ich habe tatsächlich teilweise vergessen, dass ich noch ein Glas Wein auf dem Tisch zu stehen habe. Das war irgendwie ganz cool. Aber genau, ich hatte ein bisschen Sorge, jetzt CBD irgendwie zu konsumieren oder zu mir zu nehmen. Das waren so in Tropfen. Weil ich das so ein bisschen, ich war so, ja, okay, aber es ist ja doch irgendwie ein bisschen Gras oder gut, ist nicht THC, aber gut. Eine Freundin von mir meinte dann halt auch so, nee, das macht nicht abhängig. Und dann war ich so, okay, jetzt sind wir aber ganz ehrlich. Alles, was sich gut anfühlt und alles, was dir irgendwie hilft auf irgendeine Art und Weise, kann doch potenziell abhängig machen, oder?
Also so klassisch Verhaltenssucht, das ist einfach so, ich habe auch das erste Praktikum, das ich gemacht habe, war bei einer Sexologin in München, bei einer Sexualtherapeutin, die tatsächlich spezialisiert war auf Sex und Pornosucht. Okay. Obwohl das ja tatsächlich einfach im DSM und so noch nicht klassifiziert ist, auch aus einem guten Grund, nicht als Diagnose da ist, hat die sich darauf spezialisiert. Die hat vor allem mit Menschen mit Penis, also mit Männern gearbeitet, die tatsächlich wirklich darunter gelitten haben, dass sie eben zu oft und zu viele Ressourcen und zu intensiv dann eben sich in Pornos und in Sex, sag ich jetzt mal, verloren haben. Also wo das wirklich einfach ein Thema war. Und da ist ja auch immer die Frage, beeinflusst es dein Leben? Und hast du das irgendwie, also ist das wirklich was, wo du sagst, okay, das hat einen negativen Einfluss auf dein Leben. Wenn du dir jetzt, weiß ich nicht, irgendwann mal ein Porno anschaust, weil du das Gefühl hast, du möchtest in Erregung kommen, dann hat das ja erstmal noch überhaupt gar keinen negativen Einfluss auf dein Leben, auf dein Umfeld. Und die war natürlich dann darauf spezialisiert, wirklich auch mit Menschen zu arbeiten, die dann wirklich schon die es irgendwie geschafft haben, 16 Stunden Pornos zu konsumieren, noch ganz schön viel Geld in käuflichen Sex gesteckt haben, irgendwie noch eine Karriere bei McKinsey am Laufen gehalten haben und das Ganze irgendwie versucht haben, dieses Kartenhaus nicht auseinanderfallen zu lassen, weil es irgendwann einfach zu intensiv wurde. Und das ist ja eben auch ein Thema, dass man dann einfach immer auch in diese wie heißt es, risikoreicheren sexuellen Vorlieben oder Dinge dann eben auch mit Schutz weglassen und solche Dinge dann einfach immer abgleiten kann.
Ja.
Das ist ein Thema, ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das einfach nur durch Pornogucken so passiert, sondern dass da schon einfach...
Es ist multifaktoriell,
ja,
auch,
es ist,
oder?
Multifaktoriell, also es klingt ganz genau.
Aber das,
ja,
ist, also eine Sucht zu entwickeln, da, genau, braucht es nicht nur, also wenn jetzt eine Flasche Wein vor mir steht, das macht noch keine Sucht.
Ja.
So, also ich, oder auch gerne was, vielleicht irgendwie einen Wein zu trinken, macht ja, ja, auch noch keine Sucht. Aber wenn ich jetzt, wenn ich gewisse Punkte in meinem Leben einfach irgendwie abhaken kann von irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, auch irgendwas füllen zu müssen oder ich habe eine Unzufriedenheit,
genau,
hier oder so. Also wenn da verschiedene Faktoren,
ja,
zusammenkommen,
ja,
und dann quasi ein Befriedigungsobjekt, wie,
ja, ja,
zum Beispiel Alkohol oder das,
ja,
oder Pornos oder was auch,
ja,
immer, das kann ja verschiedene Sachen sein.
Ja, ja.
Oder Kuchen.
Ja, das hat sie tatsächlich auch immer gesagt. Also das ein Kriterium, um da sozusagen zu gucken, ob das vorliegt, ob das schwerwiegend ist, geht es, also gehst du mit Alkohol, mit Sex, mit Pornos, mit Kuchen von dem negativen Gefühl weg? Also machst du das, um von einem negativen Gefühl wegzugehen, oder machst du das, um ein positives Gefühl zu erleben? Und wenn es halt dieses,
okay,
von einem richtig negativen Gefühl weggehen ist, also wenn
ist
du sagst,
cool,
du willst Angst, depressive Verstimmungen, was auch immer, damit unterdrücken und davon eigentlich weggehen und dafür nutzt du das, dann ist es auch ein Anzeichen, dass es so ein bisschen einfach,
spannend,
schwierig sein kann. Aber wie,
ja,
wie du sagst, das können unterschiedliche, und da bin ich auch definitiv nicht die Expertin dafür,
ja,
das können unterschiedliche Gründe auch sein. Da kann es auch immer wieder mal sinnvoll sein, sich dann Hilfe zu holen bei einem Therapeuten, egal welches Verhalten einen da in irgendeiner Art und Weise anfixt. Das kann durchaus sinnvoll sein. Aber das sind so die Extremzustände. Und ich finde eben nicht, dass man dafür jetzt einfach Pornos blamen darf oder,
ja,
die Tatsache, dass sie existieren dürfen.
Nee.
Ja.
Im Gegenteil, dann halt auch oft, ne? Also,
ja,
sie können halt echt auch super, super hilfreich sein. So,
das finde ich auch.
Was
also
visuell,
ja,
auch zu schauen. Also nicht nur alles irgendwie mit sich selber irgendwie erleben zu müssen oder nicht nur irgendwie einfach den Horizont zu erweitern. Also wie gut hat es mir getan, dass ich auch, als ich angefangen habe, auf Sexpartys zu gehen, andere nackte Körper gesehen hat, die,
ja,
sich auch sexuell,
ja,
das hat mir so geholfen, erstmal zu verstehen, was ich sexy finde, so. Weil ansonsten sieht man vielleicht irgendwie nur den Partner irgendwie im Schlafzimmer
ja, ja,
nackt. Ja, im Schlafzimmer ist das Licht aus, deswegen nur im Badezimmer.
Ja, ja.
Nee, aber ich sehe halt viele Leute auf einmal vielleicht nackt und viele Leute auf einmal auch engaged in einer sexuellen Aktivität. Aber nicht jeder hat ja so die Möglichkeit oder ist da jetzt irgendwie so extrovertiert, jetzt unbedingt gleich auf Sexpartys zu gehen.
Ja.
Und dann ist es eine Möglichkeit, andere Menschen im sexuellen Erleben einfach anzugucken in Pornos. Also,
ja,
eine coole Möglichkeit.
Ja, ja.
Und ich könnte mein Leben, also ich bin gar nicht so ein Pornokonsumentin, ich gucke nicht so viel, aber ich habe halt sehr, sehr viele Leute, ich sehe Leute mehr im Real Life, glaube ich, irgendwie mal nackt oder fickend oder was auch immer. Ich wüsste gar nicht, wo ich heute wäre, wenn ich einfach diesen Input von außen gar nicht hätte. Ich glaube, ich wäre komplett in mir verbarrikadiert und wüsste einen Bruchteil von dem über meine eigene, was ich jetzt weiß über meine eigene Sexualität.
Total, ja. Also ich tatsächlich auch einfach mal auf Sexpartys gehen oder in ein Spa, wo du einfach,
ja,
mal nackte, stimmt, andere Körper sehen kannst. Muss ja keine Sexparty sein.
Ja.
Kann ja mal nur eine Sauna sein. Auch einfach, um so einen Realitätscheck zu machen.
Ja.
Auch so, was den eigenen Körper betrifft.
Ja.
Also das ist auch einfach ganz, weil das ist ganz oft auch ein Teil, der mit Lust zusammenhängt. Wie stehe ich eigentlich zu meinem eigenen Körper? Finde ich meinen Körper sexy? Finde ich mich als sexy? Und da sind solche Sachen, ob das jetzt ein Sexclub oder einfach nur eine ganz normale Sauna ist, können total helfen, einfach andere Menschen mal zu sehen, andere verschiedene Arten von Körpern, kann super, super, super hilfreich sein.
Ja.
Ja.
Lea, ich will mit dir noch über dein Buch reden.
Oh ja.
weil hier liegen, Lea hat Requisiten mitgebracht für alle, die es jetzt nur hören und nicht sehen können, wie die meisten wahrscheinlich. Und zwar einmal ein Buch in unseren Liptis-Farben.
Siehst du auch schon abgestimmt?
Ja, alles abgestimmt. Das Buch heißt Dein Orgasmus, ein Workbook für Menschen mit Vulva. Ich denke, es geht um Orgasmen und wie ich die gut erleben kann, wenn ich eine Vulva habe, oder?
Genau, genau. Ja, es ist tatsächlich, also es gibt ja total viele so Orgasmus-Ratgeber und ich wollte da jetzt nicht noch einen Orgasmus-Ratgeber schreiben.
Also das ist es nicht.
Nee, das ist es nicht in dem Sinne, dass es nicht den einen Weg propagandiert, den einen Holy Grail, wie du einen Orgasmus hast. Also nur mit dem einen Tool oder wenn du dich 30 Tage hinlegst und genau das machst. Das ist es überhaupt gar nicht. Und wir wissen auch, dass das nicht unbedingt für alle funktionieren kann. Ja. Sondern was ich so gemacht habe, ist eigentlich so dem Ansatz von Dr. Martis sexueller Intelligenz folgen, sage ich jetzt mal. Also ich habe da alles an Wissen reingepackt, was es braucht, wirklich kondensiert, zusammengefasst aus allem, was wir in den letzten 70 Jahren gelernt haben, dass du auch so ein bisschen gucken kannst, was muss es eigentlich für Sex, was muss da eigentlich da sein, was braucht es, Anatomie und so weiter. Und dann aber auch den zweiten Aspekt mit reingepackt, nämlich Körperbewusstsein, also was brauchst du, was braucht dein eigener Körper. Es sind ganz, ganz viele Übungen drin, um erstmal so ein bisschen rauszufinden von Fantasien, die du magst, von Berührungen, die du brauchst, all das einfach Spiegelübungen und so weiter und eben auch ganz viel Selbstreflexionsaufgaben. Deswegen ist es auch ein Workbook, weil wirklich ganz, ganz viel immer wieder gefragt wird, wie im Coaching. Mhm. Und der Punkt danach, denn eben auch dieses emotionale Fähigkeiten, also nach dieser sexuellen Intelligenzformel sind ja diese drei Sachen Wissen, körperliche Fähigkeiten und emotionale Fähigkeiten. Und emotionale Fähigkeiten im Sinne von, wie kann ich all dieses Wissen, das ich dann gesammelt habe über mich und meinen Körper, wie kann ich das eigentlich mit Menschen teilen, die meine Partner sind, mit denen ich Sex habe.
Ja.
Und das ist so, wie das Buch aufgebaut ist, aber es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht die fünf Schritte dahin und da bin ich ganz, ganz fest überzeugt davon, dass es die tatsächlich auch einfach wirklich nicht gibt und dass es einfach ganz, ganz viel Arbeit tatsächlich auch erstmal ist, sich selber kennenzulernen und zu erfahren und da begleitet das Buch dabei.
Mega, mega, mega cool. Ich bin neugierig. Ich würde es echt super gerne lesen. Ich glaube, das tue ich auch.
Und ich bringe dir einfach auch noch eins mit.
Ja, weil Lea muss mir noch eins mitbringen, weil wir haben was vor mit diesem Buch. Und das sage ich jetzt auch mal. Ich wollte es eigentlich am Anfang sagen. Ich habe es natürlich vergessen. Egal. Wir haben vor, es war Leas Idee, ich finde die super, das Buch zu verlosen. Mhm. Unsere erste Lifties-Verlosung. Oh mein Gott. Und wir dachten uns, weil wir nicht einfach nur das einfach an jedem diese Möglichkeit geben wollen, sondern diese Möglichkeit ein bisschen gatekeepen wollen für Leute, die auch den Podcast hören, dachten wir sagen es jetzt euch, wie ihr an dieses Buch kommen könnt, wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Und zwar schreibt doch bitte unter, wenn ihr Bock habt, an der Verlosung teilzunehmen, unter entweder unser Coverbild von der Lea und mir oder unter eins der beiden Reels, die wir noch posten, Vulva rückwärts.
Das ist eine sehr gute Idee.
Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr Zitat Vulva rückwärts schreibt oder Vulva rückwärts buchstabiert und das dann reinschreibt.
Sehr schön, sehr
aber
schön.
Aber es wäre, also ihr habt diese zwei kreativen Möglichkeiten.
Finde ich eine gute Idee.
Genau, ja, wäre da jetzt,
Was Bock hältst du davon? Wir setzen noch einen kleinen Knutscher rein und unterzeichnen uns beide. Was hältst
ja.
du davon?
Sehr, sehr nice. Hast du einen Lippenstift dabei,
Habe ich noch ein bisschen? Ich habe ein bisschen rot noch.
Ich hab, meiner ist komplett transparent. Vielleicht muss ich dann später
noch
mal.
Soll ich mal schnell holen?
Okay, mach das. Live hier, live on air.
Okay, Lippenstift ist drauf.
Genau, Lippenstift ist drauf. Lea drückt jetzt hier einen Knutsch aus, der süß. Oh mein Gott, Leute, ihr müsst unbedingt mitmachen bei dieser Verlosung. Oh, und was ich nicht vergessen darf zu sagen, natürlich auch der Lea folgen auf Instagram und Liptis folgen auf Instagram. Ganz, ganz wichtig. Das sind die drei Sachen. Also, kommentieren, Vulva rückwärts, Lea folgen und Liptis folgen und schon macht ihr mit bei unserer Verlosung. Habe ich das nicht toll gesagt?
Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch dein Knutscher.
Jetzt fehlt mein Knutscher. ASMR. Warte. Mua. Oh, guck mal, wie süß. Oh mein Gott, wenn ihr das jetzt sehen könntet. Der oder die glückliche Gewinnerin wird es dann sehen. Wir lassen es jetzt vielleicht so ein bisschen trocknen.
Ja, das ist doch ein bisschen.
Und wir können... Wir können was verwenden, was um das Buch offen zu halten, was du auch mitgebracht hast. Und zwar ist es eine Plüschvulva.
Ja, ich habe die mittlerweile immer dabei in jeder Tasche, die Kleinformatvulva. Da ist halt auch so wunderschön die Klitoris mit dran. Und ganz oft, wenn ich halt irgendwelche Erklärungen mache, was gut funktioniert und wie sich Menschen mit Vulvalust verschaffen können, dann ist es total schön, die dabei zu haben. Deswegen habe ich die mittlerweile schon immer dabei.
Die ist relativ groß, die ist so für alle, die es hören, die ist so 20 Zentimeter. Und ist halt genauso aufgebaut wie so eine, also es ist halt eine Vulva. Oh, sie besteht aus verschiedenen Teilen.
Genau, man kann sich das da einfach mal so schön anschauen. Also tatsächlich habe ich auf der Venus das gleiche Modell in 1,30 Meter dabei gehabt.
Also das war geil. Schon. Das ist Big Puss.
Das ist eine Big Clit Energy. Okay. Aber das ist natürlich auch süß und sowas habe ich natürlich auch in der Praxis immer dabei, wenn ich halt so ein paar kleine Tipps verteile, dass man sich auch angucken kann, wo sitzt die innere Klitoris eigentlich, wie kann man die erreichen und so weiter. Deswegen finde ich das ganz immer schön und habe das jetzt immer standardmäßig schon in jeder Tasche mit dabei.
Weil der G-Punkt ist ja auch gar kein Punkt mehr, wie wir jetzt wissen, sondern es ist ja eine ganze Area. Ne?
Oh das da sprichst du einen guten Punkt an, den G-Punkt. Den gibt es natürlich auch gar nicht. Also ich sage natürlich, aber wir wissen das schon viel, viel länger eigentlich.
Ich wusste das nicht so lange. Ich habe jetzt mich letztens erst in die Nesseln gesetzt und dann hat mein Gast Jana hat mir dann gesagt, das ist gar kein Punkt. Das
ist Jana vom Joy Club. Ist sehr schön. Oh, wunderbar. Das ist sehr schön. Die hat da ja auch einen ganz, ganz tollen Film gemacht.
Also das ist
Squirting
wirklich,
und so. Mhm.
Und das ist, ich finde es so krass, ich bin halt voll in der in der Sex-World, würde ich jetzt mal sagen. Aber
in
das
der Mainstream-World halt.
Gar nicht? Nee. Nein? Ich würde das gar nicht so trennen so doll. Oder ich würde gar nicht so, nee. Also ich bin in allem.
Würde ich jetzt mal sagen.
Überall. Also erstmal, ich bin gar kein großer Fan davon, das so zu trennen.
Ja.
Und zweitens würde ich gar nicht sagen, wenn man es trennt, dass ich nur in der Mainstream-World bin.
Warum sollte man es nicht trennen?
Weil ich glaube, das macht so, habe ich mit Paulita Pappel so viel drüber geredet. Die ist auch da gar kein Fan davon, das zu trennen. Weil das
Weil das erklärt, was normal ist und was nicht normal ist? Oder?
Nee, weil es eher so, weil es die Idee aufmacht von, also ethisch und unethisch. Mhm. Das ist sehr, sehr, sehr deep und sehr, sehr komplex, aber ich finde es auch wichtig, darüber zu reden, weil es, natürlich gibt es ethisch und unethisch. Mhm. Die Idee ist, dass zu sagen, was unethisch ist, ist dann keine Erotik und Pornografie mehr, sondern es ist halt, es ist was Problematisches, zum Beispiel irgendwas, was ohne Konsent stattfindet, ist keine Erotik und kein Porn, den wir produzieren, das ist dann einfach was nicht geht, das ist eine Straftat oder, Und es spielt so ein bisschen und dieses Mainstream und nicht Mainstream oder alternativ und ethisch und Mainstream bla, das spielt so ein bisschen uns als Branche so ein bisschen gegeneinander aus, während wir doch aber miteinander auch respektieren können, wenn manche Leute, es ist auch eine Geschmacksfrage, wenn ich jetzt so ganz trashy Porn irgendwie super finde, dann finde ich super trashy Porn, bunt und oder was auch immer, finde ich dann ganz toll. Und wenn ich halt irgendwie queeren Porn irgendwie toll finde, dann finde ich irgendwie queeren Porn toll. Aber das ist so, der Benefit erschließt sich da für mich nicht so richtig von der Trennung. Und ich glaube, dass das teilweise sogar manchmal mehr Schaden anrichtet, als Gutes tut.
Da habe ich auch wieder was gelernt. Ja, das macht total Sinn. Ich benutze diese Wörter noch, sehe aber total, also stehe total hinter dem, was du sagst.
Ja.
Das finde ich gut, dass du es nochmal so klar gesagt hast. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Und ich finde es schön, dass man dann einfach sagt, okay, wenn nicht ethischer Porno gibt es deswegen nicht, weil es ist dann kein Porno. Porno bedeutet, man hat Konsent gegeben und man hat dazu gestimmt, dass man gefilmt wird. Und alles, was außerhalb dessen stattfindet, ist halt dann Vergewaltigung oder Ausbeutung oder was auch immer, aber es ist nicht Porno.
Ja. Okay. Ja, richtig.
Muss ich meine Sprache anpassen? Ich finde das immer total wichtig, weil ich finde es so, man kann mit Sprache so viel ändern und so viel betonen und so viel ausschließen und danke.
Ja, gerne.
Habe ich wieder was Schönes gelernt.
Ja, cool. Ja, also das ist wahrscheinlich, also es wäre voll schön. Ich finde auch gerade, ich glaube, gerade in Berlin, wo halt auch eine große alternative Szene, wenn man sich jetzt doch den, ich habe auch das Gefühl, ich bin Teil der alternativen Szene, ne? Ich bin queer, ich hatte Sidecuts, ich bin links, weiß ich nicht, das könnte man schon sagen, irgendwie vielleicht alternativ. Ich bin oft ich fühle mich mehr Teil der alternativen Szene, habe ich mich immer mehr gefühlt. Und ehrlich gesagt, seitdem ich einfach auch Gabi Gold etabliert habe, und vielleicht auch ein bisschen mehr in dieses Mainstream reingucken durfte. Am Anfang habe ich es auch, glaube ich, noch mehr getrennt. Und je mehr ich mit dem Mainstream mich auseinandersetze und je mehr ich merke, was für tolle Menschen in dem sogenannten bösen Mainstream arbeiten, mit was für Überzeugungen und mit was für ein, und je mehr ich mich mit Leuten unterhalte, desto mehr merke ich, dass wir uns alle überhaupt nicht großartig unterscheiden. Und je mehr, umso mehr ich spreche mit Menschen, desto mehr wird diese Unterscheidung so trivial und tut mir irgendwie so ein bisschen weh. Weil ich manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie super Mainstream-Typ könnte sich mit einem super alternativen Mädel da irgendwie unterhalten und irgendwie würden sie viel mehr Gemeinsamkeiten finden als Unterschiede. Und ja.
Das hast du schön gesagt, ja. Das sage ich auch immer über Geschlechter, genau das Gleiche, dass wir alle viel ähnlicher sind und die Unterschiede innerhalb von einem Geschlecht, also es ist ja genau das Gleiche, auch einfach sehr, sehr viel größer sind als zwischen allen Geschlechtern. Das ist schon so ein Besinnen auf das, was wir alle gemeinsam haben.
Ja, richtig, richtig, weil, also weiß ich nicht, wer davon profitiert, dass wir immer irgendwie uns nur alle so gegeneinander stellen oder dass wir jetzt unbedingt irgendwie immer einen Gegenpol brauchen. Vielleicht gibt es den gar nicht so doll. Ich habe letztens, habe ich das in einem Rap? Nee, das war kein Rap. Das war, also es war irgendwie so ein deutscher Song. Und der hat irgendwie gesagt, das war so, das fand ich total super. Das habe ich gestern auf dem Fahrrad gehört. Sie ist so eine coole Fahrradschuhe mit mir durch das herbstliche Berlin gebracht habe. Die Zeile war irgendwie so ein bisschen, in der hat er gesagt, dass wenn du, also nur wenn deine Welt klein ist oder wenn du deine Welt klein hältst, dann macht es Sinn, irgendwie einen Feind zu haben. Weil in einer großen, offenen Welt, also die Idee, dass ich befeindet bin mit jemandem, das ist die Welt, das ist eine Idee innerhalb einer kleinen Welt. So. Als wäre das alles so wichtig, dass du Feinde hättest. So. Und es ist, ich glaube, wenn wir unseren Blick aufmachen, irgendwie auf ein großes, ja, dass wir auch verstehen irgendwie, dass die Welt so groß ist und dass wir einfach nur, dass wir auch gar nicht so wichtig sind, dann wird es so trivial, uns irgendwie einzubilden, dass wir irgendwie Feinde hätten.
Ja.
So, und das fand ich irgendwie gut.
Das finde ich aber sehr schön, gerade auch in dem, was sich jetzt die letzten Tage alles so politisch getan hat, finde ich das sehr schön, dass du das so sagst.
Ja, voll. Ja, das ist ja auch alles ein bisschen crazy. Aber wir waren eigentlich gerade
beim G-Punkt.
Wir waren beim G-Punkt, bei der G-Fläche, bei der G-Gegend.
Genau, was ich da eigentlich sagen wollte, es nervt mich auch total, dass halt immer noch alle, also selbst Sextoy-Hersteller und Filme und überall, wo du guckst, geht es halt immer noch die ganze Zeit um den G-Punkt. Und den gibt es halt einfach nicht. Ja. Und es hämmert sich aber so fest, weil wir ja ständig jetzt immer noch irgendwelche G-Punkt-Toys kaufen und irgendwelche Videos anschauen, die uns erklären, wie man das irgendwie schaffen soll. Finde ich schwierig. Finde ich deswegen schwierig, weil es den vaginalen Orgasmus über den klitoralen Orgasmus hebt und uns irgendwie, was noch viel schlimmer daran ist, erzählt, wie wir jetzt kommen sollen. Also was jetzt der Weg ist, um irgendwie einen Orgasmus zu haben. Und das finde ich halt total schwierig, weil das total viele Leute auch in meine Praxis immer wieder bringen und sagen, okay, ich möchte lernen, wie ich vaginal kommen kann. Ich möchte irgendwie lernen, wie ich gleichzeitig mit meinem Partner beim Sex kommen kann und so weiter. Das sind diese ganzen unrealistischen Dinge, die uns irgendwie erzählt werden, dass wir die als Ziele haben sollten und dass die Sex irgendwie besser machen sollten, die aber total viel Leistungsdruck einfach auslösen.
Ja.
Und deswegen finde ich eben auch dieses G-Punkt-Thema sehr, sehr schwierig.
Ja.
Letztendlich, genau wie du gesagt hast, ist es eine G-Fläche. Wir nennen sie CUV-Fläche. C für Klitoris, also für die Klitoris. U für Urethra, also Harnröhre. Und V für Vaginal, also CUV-Fläche. Warum? Okay. Weil wir haben ja das auch gelernt, wenn du sozusagen, oder warte, ich lasse das mal zusammengesteckt, das habe ich auch mit diesem ganz, ganz riesengroßen Uhrwerk auf der Venus gemacht.
Lea deutet jetzt an dem Plüschding an. Ich muss ein bisschen erklären, was hier passiert. Das ist crazy Sache, genau. Leute.
Ihr habt es ja immer gelernt, rein und nach oben Richtung Bauchnabel, so diese Komm-her-Bewegung. Oh, das ist der G-Punkt.
Das machen auch manche Leute echt einfach zu viel. Ich glaube, das wurde den Leuten, ist es schön, dass das jetzt angekommen ist bei den meisten Leuten, aber ich glaube, es wurde auch zu viel gesagt. Also wirklich, wie man das kennt, genau, zwei Finger rein oder drei oder so und dann so nach oben die Bewegung, diese Komm-her-Bewegung. Es kann auch zu viel sein, wirklich. Ich hatte da schon Aktionen in meiner Vulva, ey. Da dachte ich mir so, ja, reicht jetzt auch mal.
Das ist auch wieder das, so dieses Propagandieren, dass es einen Weg gibt, wie es dann sich gut anfühlt. Ist halt gar nicht so. Ja, und ist vielleicht bei jemand anderes, bei einer anderen Vulva wieder genau das Perfekte oder noch zu wenig.
Ja, das
und das
stimmt.
ist der Punkt. Ja. Es geht halt nur über Kommunikation.
Ja.
Aber der Punkt ist, wenn du reingehst, ich kann ja hier auch mal reingehen und dann nach oben gehe, dann komme ich halt hier an die innere Klitoris. Und das ist halt eigentlich auch die Idee, dass alle Orgasmen von Menschen mit Vulva klitoraler Natur sind. Jeder Orgasmus braucht dieses Organ, egal wie das irgendwie zustande kommt. Und diesen G-Punkt erreichst du halt, es ist im Prinzip eben, da würde ja die Harnröhre entlang gehen hier an der inneren Klitoris vorbei und eben auch der Vaginalkanal. Und das ist es, die CUV-Fläche. Also Harnröhre, Vaginalkanal und innere Klitoris, die du damit erreichst. Es gibt da nicht irgendeine Drüse, die da sitzt, die man irgendwie stimulieren kann oder so. Das ist einfach nicht der Fall. Genau. Und das finde ich halt schon immer wichtig, weil es, deswegen fange ich in dem Buch auch mit Wissen an. Wenn du Wissen nicht hast und gar nicht weißt, wie dein Körper eigentlich aufgebaut ist, wie sollst du in irgendeiner Art und Weise den nächsten Schritt machen, nämlich zu verstehen, wie du eigentlich Lust bekommen kannst, wie du eigentlich Orgasmen bekommen kannst.
Ja, voll.
Und deswegen finde ich es wichtig, solche falschen Sachen auch immer wieder mal anzusprechen und zu gucken, nee, es gibt keinen G-Punkt.
Ja.
Aber es kann sich cool oder auch nicht cool anfühlen, so wie du gesagt hast, eher zu viel. Deswegen einfach mal ausprobieren und gucken, was sich da schön anfühlt, aber eben nicht irgendeinen bestimmten Punkt oder irgendeinen bestimmten Orgasmus suchen, den man erreichen sollte.
Ja.
Alle Orgasmen, die wir haben, ich sag's nochmal, sind klitoraler Natur und fühlen sich immer auch vielleicht mal unterschiedlich an.
Ja.
Liegt aber nicht daran, wie wir die jetzt stimuliert haben oder welchen Bereich des Körpers wir da jetzt stimuliert haben, sondern einfach Kontextfaktoren.
Ja.
Ein wichtiger Kontextfaktor zum Beispiel ist die Länge der Erregung, bis der Orgasmus passiert ist. Wirst du vielleicht von dir auch kennen.
Das ist so unterschiedlich.
Länger,
aber ich kann, Entschuldigung, aber ich kann manchmal wirklich innerhalb von 30 Sekunden, das war jetzt echt kurz. Aber vielleicht ist es schon passiert, vielleicht sind es anderthalb Minuten. Also innerhalb von 90 Sekunden kommen und manchmal dauert es 20 Minuten. Das kommt total drauf an.
Ja. Das haben wir im Podcast auch besprochen mit Mareike Flügge von Berlin Tag und Nacht.
Ja.
Ich glaube, Folge 5 war es. Die hat nämlich auch gesagt, halbe Minute, zwei Minuten, dann komme ich. Und dann gibt es mittlerweile einen Vibrator, mit dem kann man Orgasmen messen. Also du kannst wirklich einfach messen, wann du einen Orgasmus hast und kannst dir da die Daten dazu anschauen. Na, genau wie wir das im Labor eigentlich auch machen. Das ist ja eigentlich so eine Art Tampon, das in deinen Vaginalkanal kommt oder in den Anus und misst dann die Kontraktionen beim Orgasmus. Das ist ja das, was wir in der Wissenschaft beim Orgasmus missen. Und es gibt eben jetzt einen tollen, wunderschönen Vibrator, der das zu Hause machen kann. Also wo du genau das gleiche Gerät, dieses Messen der Kontraktionen des Beckenbodens eben auch tatsächlich machen kannst. Und da hat sie auch gesagt, zwei Minuten und dann waren es letztendlich 7. Fand ich auch sehr spannend. Oh, man vergisst nämlich auch total die Zeit, wenn man in Lust und in Erregung ist. Also, aber du hast total recht, es kann mal kurz, mal lange dauern. Es kommt ja auch dann immer so drauf an, wie erregt warst du eben schon in dem Moment, wo du losgelegt hast und es diese 60 Sekunden oder lass es 7 Minuten sein gewesen ist. Also wie erregt warst du da schon und wie lange vielleicht? Also wie lange hattest du schon ein Kopfkino? Das spielt ja auch alles mit rein. Es geht ja nicht los, wenn sozusagen die Klitoris berührt wird oder die Vagina berührt wird oder was auch immer.
Oh, ich finde das total toll, wenn ich so einen Sextraum habe und ich habe selten so wirklich Sex-Träume. Das ist sowas, was ich so anbahnt und ich habe ganz oft so Träume, bin ja letzte Zeit jetzt nicht mehr so, aber dass man irgendwie so flirtet und so rummacht und das ist immer so süß. Also das ist immer so niedlich. Also es ist nie so banging, weißt du? Aber ich finde es total toll, wenn ich dann im Traum so geil werde und dann wache ich auf, während ich mich anfasse und merke das. Also ich wache nur so auf und dann merke ich so, fass mich gerade an. Ja, fühlt sich gut an, mach mal weiter. Und dann irgendwie innerhalb von einer Minute komme ich dann und schlafe dann wieder ein. Das finde ich total schön. Das finde ich total geil, dass man so, weil das ist so, da habe ich mich nie dazu entschieden, jetzt ist der Zeitpunkt, das ist komplett, das macht komplett mein Unterbewusstsein.
Ja.
Und das ist so, es ist so geil, so Kontrolle abgebend und ich muss mich jetzt nicht zu irgendwas bewusst entscheiden, weil das ist bei mir auch oft das Ding, dass man sich zu Sex so bewusst entscheiden muss. Deswegen fällt mir das auch leichter, wenn ich so angetüdelt bin oder so, weil ich bin so ein verkopfter Mensch auch.
Aber warum? Was bedeutet das, wenn du dich für Sex positiv entscheidest? Was kommt da an?
Ich weiß nicht, ich will mich nicht so, also ich finde, das ist so, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht für Sex so entscheiden, also ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich irgendwie komisch an. Ich möchte, dass es so kommt, so von alleine. Ich bin halt aber auch so ein...
Glaubenssatz. Ja, das ist auch wieder so, also Glaubenssatz oder was wir gelernt haben. Das finde ich nämlich auch zum Beispiel so nervig, das haben ja so viele, dieses Sex ist nur heiß, wenn er spontan passiert. Was glaubst du, woher kommt die Idee?
Nee,
die,
ja...
Also in wie vielen weihnachtsromantischen Komödien wird genau das reproduziert und in wie vielen Filmen, Bildern und so weiter immer wieder. Also weißt du, das ist auch so ein Ding, das dahinter steckt.
Aber das ist es nicht, weil das Ding ist, ich habe Pornos gedreht und ich hatte schon echt heißen Sex und das ist nicht spontan und da hatte ich auch vorher keinen Bock, weil ich halt so responsiv bin.
Ja.
Die Lust kommt mit dem Machen. Aber ich brauche irgendwie trotzdem, ich sag nicht, dass er nicht heiß werden kann.
Ja.
Es ist nur, wenn ich jetzt mich entscheide, Sex zu haben, da hängt so ein Rattenschwanz mit dran. Ich weiß, wie anstrengend es sein kann dabei.
Also wieder das Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Okay, gut.
Wir kommen zurück. Weiß nicht, da hängt so ein Rattenschwanz. Ja, also erstmal, es ist anstrengend.
Ja.
So. Und wenn man die Anstrengung, wenn man schon dabei ist, das ist nicht schlimm, weil man dann so geil ist. Aber wenn ich weiß, wie anstrengend es dann ist im Vorfeld. und dann muss ich danach irgendwie duschen. Aber ich war heute Morgen schon und morgen muss ich Haare waschen. Also warum soll ich denn jetzt duschen?
Ja.
Und dann auch die Alternativmöglichkeit. Ich kann jetzt auch mit meiner Freundin, wir können uns jetzt einfach mal einen Gurkensalat machen, unsere Netflix-Serie an und dann halt einfach schlafen.
Ja.
So, das ist ja auch voll, also es ist ja auch voll cozy. Okay, gut, dann fange ich jetzt gar nicht erst an, mein responsives Sexualverlangen da irgendwie heraufzubeschweren. Dann lassen wir das halt, weil es muss jetzt nicht sein.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch halt vollkommen okay. Aber deswegen hilft es mir, wenn ich einfach gar nicht in diese Situation komme, so viel nachzudenken. Und deswegen geht es leichter, wenn ich beschwipst bin.
Okay.
Weil ich dann eher so... Ich bin
Entscheidung wird rausgenommen.
Ja, genau, weil ich dann halt eher, dann höre ich eher so auf mein Bauchgefühl irgendwie und denke nicht so, ja gut, aber in 2 Minuten bist du schwitzend auf ihr und, und das ist voll anstrengend.
Schlafen ist sowieso völlig unterbewertet.
Oh, Schlafen ist so toll.
Ja.
Es ist erstmal in meinem Leben, dass ich so viel schlafe. Mileys hat mich da total zugebracht, dass ich jetzt irgendwie immer um 10 spätestens im Bett bin, aber es ist so geil. Ja. Nee, aber es ist so, das ist halt auch so ein Ding, ist wichtig jetzt noch fragen, wir sind schon am Ende, wir reden schon über eine Stunde leer. Das ist crazy, oder? Finde ich, habe ich jetzt irgendwie gerade aus Versehen ganz gut eingeleitet. Die Frage auch, wann habe ich denn ein Problem? Wann brauche ich denn überhaupt einen Sexcoach? Habe ich jetzt mit der Idee, ich hätte gerne öfter Lust auf Sex, aber es ist eigentlich auch in Ordnung, wie es ist. Also wann ist der Punkt da, dass ich einen Sexcoach aufsuchen darf, sollte? Wie auch immer.
Das ist eine schöne Frage. Also es ist tatsächlich nicht so, dass du ein riesengroßes Problem hast und irgendwie Traumata erlebt haben musst und irgendwie eine Art von Therapie vorstellen musst, die du dann da irgendwie durcharbeiten musst, weil es dir furchtbar schlecht geht. Dafür ist Sexcoaching nicht da. Das ist Sextherapie.
Mhm.
Sexcoaching ist wirklich, du hast ein Ziel. Du möchtest an was arbeiten oder du hast so eine Hürde, die dir im Weg steht. Also ich jetzt ganz speziell bin halt spezialisiert, halt auch wegen Buch und meiner Arbeit und den Vorrecherchen auf Orgasmus- und Libido-Herausforderungen, ganz speziell von Menschen mit Vulva. Also bei mir sind die Themen, die ankommen, ich kann überhaupt noch gar keinen Orgasmus erleben oder ich kann einen Orgasmus nur erleben, wenn ich Solo spiele, aber nicht sobald ein Partner oder eine Partnerin dabei ist. Oder dieses Thema, das wir am Anfang hatten, wir haben total unterschiedlich oft Lust auf Sex und langsam bringt es einfach so einen Stress in unsere Sexualität rein. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Das sind so die klassischen Themen. Es kann aber auch sein, hey, ich möchte mal auf eine Sexparty gehen oder ich möchte eine neue Fantasie ausprobieren. So ein Positivziel. Das kann es auch sein, dass man sagt, man möchte sich dafür Zeit nehmen. Aber es geht immer darum, wie wohl fühlst du dich mit deiner Sexualität? Und wenn du da sagst, ich möchte wirklich was verändern, weil das für mich total wichtig ist, dann ist genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, hey, ich hole mir da mal Hilfe. Und das kann ganz kurz gehen, das können mal 1-2 Sitzungen sein oder man beschäftigt sich dann eine Weile damit.
Cool.
Genau.
Nice. Also einfach, wenn ich ja auch mal Bock auf was Neues habe vielleicht.
Zum Beispiel auch, ja. Und wenn du sagst, hey, wir haben jetzt nicht mehr total viel Sex, aber das stört mich auch überhaupt gar nicht und meine Partnerin stört es nicht und das ist wunderbar, dann sagt und dann darf dir auch und soll dir hoffentlich auch niemand sagen, hey, du hast da ein Problem, änder das mal bitte, weil es gibt eine bestimmte Anzahl von Sex, die du zu erleben hast und die du abzuarbeiten hast. Das ist überhaupt nicht, also es kommt schon auf dich selber an und du sagst, okay, es gibt was ich ändern möchte, es gibt was sich irgendwie nicht so cool anfühlt, dann ist der richtige Zeitpunkt.
Und du hast mir heute schon enorm was mitgegeben mit dieser Sache, das werde ich jetzt auch gleich meiner Freundin, glaube ich, zu Hause erzählen, mit dieser Idee, wenn ihr nackt aufeinander liegt, warum ist das nicht Sex für euch? Ne?
Ja.
Auch diese Idee, also das hast du mir heute, mindestens das, du hast mir eine Menge heute
sehr
mitgegeben,
schön.
Auf jeden Fall mindestens das,
sehr schön.
Wo ich echt weiter drüber nachdenken werde, weil das ist alleine auch schon, deswegen, also ich kann euch sagen, es lohnt sich mit Lea zu reden. Also es ist, ne, weil es toll ist. Manchmal ist es irgendwie ein Satz, den man dann vielleicht mal hören musste, ja, der einfach das Gedankenkarussell sich in eine andere Richtung drehen lässt, die einem ein bisschen mehr Entspanntheit gibt für sich selber und einfach so ein bisschen mehr zu diesem so, aber es geht doch um mich. So, was ist denn meine eigene Definition? Ja. Was will ich denn, was meine eigene Definition ist? Ja. Und da kann man sich sehr schnell sehr viel näher kommen und manchmal ist es nur ein Satz entfernt.
Das stimmt, manchmal fehlen nur kleine Wissenshappen, damit man dann den Sex haben kann, den man wirklich will und den einfach auch kreiert bekommt.
Und das ist so schön, wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen in dem Leben, weil jetzt sind wir hier schon mal, jetzt haben wir hier schon mal einen Körper, jetzt lass uns auch das Maximum da ein bisschen rausholen und wirklich auf die Reise gehen nach unserer Lust, weil ich glaube, es gibt eine Menge Sachen, die in Leuten schlummern, die zu entdecken gilt.
Oh ja, ich habe letzte Woche, also so süß, ich erzähle ja immer sehr, sehr wenig, was bei mir in der Praxis so vorwärts geht, aber ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Dame, die schon knapp 60 ist und zu mir kam, weil sie eine Langzeitbeziehung beendet hatte und in der einfach nie Orgasmen erlebt hat und nie so den Sex erlebt hatte, den sie eigentlich erleben wollte und jetzt aber eine neue Beziehung angefangen hat und gesagt hat, okay, ich möchte das jetzt anders machen. Und dann haben wir jetzt so das Gespräch nach dem Coaching gehabt, das ist so eine kleine Nachsorge. Und dann hat sie mir erzählt, es hat geklappt. Und es hat geklappt, weil wir nicht daran gearbeitet haben, dass sie jetzt einen Orgasmus haben kann, sondern dass sie die Dinge, die sie im Soloplay für sie halt gut funktionieren, nämlich zum Beispiel ein bestimmtes Toy einfach mitnehmen, dass sie das mit in ihre Sexualität mit dem Partner gebracht hat. Und dann war das nach ein paar Monaten, also ein Aspekt, war das dann so ein Thema, dass es für ihn auch schon ganz normal war, dass dieses Toy mit dabei war. Und dann hat sie gesagt, in dem Moment, wo er das wirklich hingelegt hatte und sie damit so irgendwie eingeladen hatte, dann ist es passiert. Und dann hat sie sich fallen lassen können und dann war das für sie normal. Und das war so schön. Und ich finde, das sind so die Geschichten, die meinen Job einfach so schön machen. Und das war jetzt erst letzte Woche. Das fand ich sehr, sehr süß, diese Geschichte dann auch zu hören. Also,
man ist auch nie zu alt für neue Erkenntnisse.
Nein.
So, und für erste Male auch nicht. Ach, ist das schön. Aber wir haben heute so viele schöne Sätze gesagt, Lea. Das war so toll. Willst du noch sagen, wie die Leute dich am besten erreichen können oder da irgendwie, ob dein Instagram oder irgendwas?
Sehr, sehr gerne. Also ihr könnt mich auf meiner Website oder Instagram erreichen und das ist beides das Gleiche. Das ist sexcoach.berlin.
Mega. Mhm. Super. Cool, dass du noch frei war als Domain. Super cool. Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, macht bei unserem Gewinnspiel auch mit.
Oh ja, die zwei Knutscher.
Die zwei Knutscher, die müsst ihr doch absahen. Und Lea, es freut mich total, dass du heute bei mir warst, dass wir hier diese Möglichkeit für uns gefunden haben und wer weiß, falls ich irgendwann nochmal eine Sache habe, an der ich arbeiten will, komme ich zu dir.
Jederzeit.
Oder du kommst natürlich auch nochmal gerne ein zweites Mal zu mir, weil die Themen sind noch lange nicht.
Oh ja, wir könnten noch drei Stunden weiterreden.
Oh ja, auf jeden Fall.
Ganz, ganz lieben Dank für deine Einladung. Habe mich total gefreut.
Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gefreut, dass du hier bist. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Lipsies. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.